Welcome. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Puff. Hallo Walter.
Hi Martin.
Wir sind wieder da.
Ja, das sind wir.
Machen wir doch etwas weiter mit dem Thema, das wir in den vergangenen Folgen angeschnitten hatten.
Viel von unserem Programm entwickelt sich als Konsequenz der Umstände. Es scheint ein Bedarf da zu sein und irgendwie muss man das ansprechen. Denn die Themen sind ziemlich ernst.
Ja, wir können auch nicht ignorieren, was passiert. Und auch nicht die Fragen, die uns gestellt werden. Lass uns eintauchen und den Herrn um seinen Segen bitten.
Den werden wir gewiss brauchen.
Unser Vater im Himmel, vielen Dank für die Möglichkeit, so wichtige Themen zu besprechen. Wir bitten dich, unseren Verstand mit dem Heiligen Geist zu erleuchten und bitte auch das Gespräch zu segnen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Nun, Martin, heute ist unser Titel irgendwie provokativ. Aber trotzdem hat es auch einen Knick, der ihn weniger provokativ machen soll. Der Titel lautet, wie man die Babylonier in Laodicea überlebt. Man hat zwei Sichtweisen auf diesen Titel. Es gibt einen babylonischen Trend oder eine solche Denkweise, die angesprochen werden muss. Und wir stellen das in Laodicea fest. Das betrifft uns alle.
Genau. Das setzt niemanden über einen anderen.
Richtig. Laodicea ist der Zustand, in dem sich die Kirche befindet. Nun, das ist eine Botschaft für jeden Einzelnen von uns. Damit wir nicht eingebildet werden und denken, dass wir wichtiger seien. Oder was wir uns oder anderen auch immer zuschreiben wollen. Laodicea bringt uns auf den Boden zurück.
Ja, das ist auch ein Zustand, in dem man nicht weiter sein möchte.
Nein, man möchte nicht in diesem lauwarmen Zustand sein. Lauwarm ist tatsächlich ein größeres Problem. Der Herr definiert es und er sagt, es ist besser, kalt oder heiß zu sein. Aber der lauwarme Zustand ist der schlimmste von allen. Dann denkt man, nun gut, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt Teil derjenigen, die verstehen, was der Erlösungsplan uns sagen möchte, wo wir uns im Strom der Zeit befinden, und das macht uns zu nichts Besserem. Das bedeutet, dass wir in die Intensivstation aufgenommen wurden.
Das ist ein sehr guter Vergleich.
Wir alle befinden uns in Intensivpflege. Manche von uns kommen mit Gepäck und manche sammeln im Laufe des Weges Gepäck. Und manche von uns, wenn sie die Bildung der Welt genossen haben, dann nehmen wir die Art und Weise der Welt an. Mose brauchte 40 Jahre, um die Weltanschauung der Welt loszuwerden, bis er bereit gemacht und richtig behauen war, um der Anführer von Gottes Volk zu werden. 40 Jahre!
Ja.
In der Wüste, und dabei sah er sich Schafe an.
Völlig anders als das, was er die ersten 40 Jahre gemacht hatte.
Ja, seien wir nicht zu hart zu irgendjemandem, wenn wir über Babylonier in Laodicea sprechen. Martin, es gibt ein Thema, das im Wort Gottes oft vernachlässigt wird. Und die meisten Denominationen schneiden das nicht einmal an. Und das ist die Frage nach der gegenwärtigen Wahrheit. Wir lesen in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 12. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, wie wohl ihr es wisset und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit.
Das ist eine sehr gute Feststellung.
Es ist eine großartige Aussage. Und sie kommt vom lautstarken Petrus. In diesem Vers müssen wir uns zwei Dinge ansehen. Das daran erinnern. Ein Erinnern an Dinge. Nichts in der Schrift ist also unwichtig. Und wir müssen alles wissen. Wir müssen die ganze Zeit erinnert werden, was sie sagt und wie Gott mit uns kommuniziert. Aber dann gibt es einen besonderen Aspekt, der für eine bestimmte Zeit besonders wichtig ist. Und das nennt man gegenwärtige Wahrheit.
Mir gefällt es sehr, wie es vorher formuliert wird, damit wir gestärkt oder wie es manche übersetzen, fest gegründet werden, wenn diese Dinge geschehen.
Ja, und wir dürfen es nicht versäumen. Und wie oft musst du daran erinnert werden? Nun, wenn man sich diesen Vers betrachtet und etwas länger darüber nachdenkt, ist viel Tiefe darin. In der Zeit, als das geschrieben wurde, was war da die gegenwärtige Wahrheit?
Nun, zu diesem Zeitpunkt war Jesus als Messias die gegenwärtige Wahrheit.
Ja, das war die gegenwärtige Wahrheit. Nahmen die Leute sie mit offenen Armen an und jubelten?
Die Kirche? Definitiv nicht.
Aber es gab einen triumphalen Einzug. Es gab also Leute, die jubelten und sangen, und in nur wenigen Tagen änderte sich die Umstände völlig.
Wahrscheinlich missverstanden sie die gegenwärtige Wahrheit.
Ja.
Und waren nicht darin gegründet.
Und sie hatten ein falsches Konzept von der gegenwärtigen Wahrheit. Sie dachten, jetzt werden die Römer rausgetrieben und alles wird, soweit es sie betraf, prima laufen. Sie würden ganz an der Spitze stehen. Und genau das Gegenteil passierte, stimmt's?
Übertrage das einmal auf heute. Ich denke, wir haben auch heute viele Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit falsch interpretieren.
Ja, die gegenwärtige Wahrheit muss also auf die Schrift gestützt sein. Und die gegenwärtige Wahrheit verneint niemals irgendein Teil der Schrift. Gegenwärtige Wahrheit ist also sehr, sehr wichtig. Gegenwärtige Wahrheit muss also verkündigt werden. Und wir müssen als Volk in der gegenwärtigen Wahrheit fest gegründet sein. Wenn die Jünger nicht fest gegründet in der Wahrheit gewesen wären, wäre dann das Evangelium überhaupt in der Welt vorangekommen?
Nein. Und vor ihrer Bekehrung waren sie auch nicht fest gegründet in der gegenwärtigen Wahrheit.
Ganz genau. Ihre Bekehrung kam nach der Kreuzigung. Sie verstanden es also auch nicht. Wie wird man nun in der gegenwärtigen Wahrheit festgegründet? Du musst an den Strom der Ereignisse erinnert werden. Und du musst eine besondere Wahrheit für diese Zeit haben. Wenn wir zum Buch Jesaja gehen, lesen wir hier in Kapitel 48, Abvers 2, denn sie nennen sich nach der heiligen Stadt und stützen sich auf den Gott Israels, dessen Name Herr der Herrscharen ist. Er spricht zu seinem Volk und sie denken, wir sind die heilige Stadt. Wir sind die Auserwählten Gottes. Wir sind diejenigen, die bei Gott in Gunst stehen. Wir sind Laodicea, wenn wir es modern ausdrücken. Sie hatten diese aufgeblasene Vorstellung, dass sie die Größten und Tollsten wären. Dann sagt er zu ihnen, das Frühere habe ich längst schon verkündigt. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es bekannt gemacht. Plötzlich habe ich es ausgeführt und es ist eingetroffen. Der Herr sagt, ich habe das prophetische Wort in mein Wort hineingelegt, damit ihr wisst, dass ich Gott bin, denn alle Prophetie hat sich gemäß meines Wortes erfüllt. Warum mache ich das? Damit ihr sicher sein könnt, dass ich hier wirklich bin, was ich sage. Weil ich wusste, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn ehern ist. Ein stures Volk. So habe ich es dir damals angekündigt, ehe es geschah, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen könntest, mein Götze hat es gemacht und mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. Auch Selbsterhöhung ist ein Götze.
Ja, sicher doch.
Wenn man denkt, warum sollte ich Danke sagen? Ich habe diese Nahrung doch angepflanzt. Ich habe es mit meinem Geld im Supermarkt gekauft. Warum sollte ich Danke sagen?
Nun, ich denke, dass Kain die gleiche Haltung hatte.
Ja, aber wer ließ es wachsen? Wer entwarf den Samen?
Genau, wer ließ den Samen lebendig werden?
Sie waren also ein stures und hartnäckiges Volk und sie dienten als Typus. Wie sturköpfig waren sie bis zu der Zeit geworden, als Jesus die Szene betrat? Nun, hier haben wir die Rede von Stephanus in Apostelgeschichte 7, Abvers 51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnitten an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Martin, zu wem spricht er da?
Zu den Leitern in der Kirche.
Er spricht zu den Führern in der Kirche, sogar zu den Repräsentanten des Hohen Rates. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. So war der Zustand zur Zeit Jesu. Das war die Zeit, zu der sie daran erinnert wurden, dass die gegenwärtige Wahrheit darin bestand, dass der Messias in die Welt gekommen sollte. Hatte Gott besondere Vorsorge getroffen, um sie daran zu erinnern?
Oh ja.
Sandte er nicht die Weisen, klopften sie nicht in Jerusalem an die Türen und fragten, hallo, wo ist der Prinz? Wo ist der König? Und wurde Herodes nicht ganz aufgeregt und veranlasste, dass sie all die Schriften studieren sollten?
Ganz genau. Eigentlich hätten sie es wissen sollen, aber sie mussten wieder zur Schrift gehen und sie studieren.
Sie waren also halsstarrig, unbeschnitten und harthörig. Und sie hörten nicht. Sie wollten nicht hören.
Nein.
Sie nahmen die gegenwärtige Wahrheit nicht an. Sie wiesen die gegenwärtige Wahrheit zurück. Sie dachten, dass sie fest gegründet seien, aber sie wiesen die gegenwärtige Wahrheit zurück. Könnte uns das Gleiche passieren?
Ja. Schau, ich denke, dass noch etwas ein Problem war. Sie kannten sogar die Prophezeiung, aber sie stellten sie nicht zur gegenwärtigen Wahrheit dazu. Sie verbanden das nicht.
Das ist so wichtig, dass wir begreifen, dass die gegenwärtige Wahrheit alte Wahrheiten nicht verneint. Verneint die Tatsache, dass Jesus in die Welt gekommen und der Messias der Welt war, irgendeine der Prophezeiungen des Alten Testaments?
Nein.
Es erfüllte sie.
Ja, es erfüllte und bekräftigte sie.
Buchstäblich. Nahmen sie sie an?
Nein.
Stehen wir in der Gefahr, vielleicht das Gleiche zu tun?
Ich denke ja.
Martin, können wir mit anderen Worten sagen, alte Wahrheiten sind immer noch wahr, aber alte Wahrheiten sind nicht notwendigerweise gegenwärtige Wahrheit, obwohl sie vielleicht in alten Wahrheiten mit eingeschlossen sind. Was ist so besonders an gegenwärtiger Wahrheit? Es ist ein besonderes Ereignis, eine besondere Botschaft für die Zeit, in der wir leben. Okay. Fragen wir uns doch selbst, was für Mose gegenwärtige Wahrheit war.
Aus Ägypten herauszugehen, das Versprechen, das Gott hielt, dass er sie aus Ägypten retten würde.
Ja, dieses Volk, dem er versprochen hatte, ihm ein Erbteil zu geben. Jetzt war die Zeit gekommen, dass dieses Ereignis stattfinden sollte. Es ist interessant, dass Mose, noch bevor er der Anführer der Israeliten und noch ein Prinz in Ägypten war, wusste er da, oder sagen wir, hatte er das Gefühl, dass er eine Berufung zum Befreier hatte?
Ja, aber er interpretierte falsch, was das wirklich sein sollte.
Ja, er dachte, dass das ein militärischer Feldzug wäre, stimmt's? Er würde das machen und er hatte all die Ausbildung dafür. Er hatte all die Erfahrung dafür. Und er war an den höchsten Lehranstalten der Ägypter ausgebildet worden. Und als er die Leute so streiten sah, wie schlimm sie die Israeliten behandelten, erschlug er einen und vergrub ihn im Sand, richtig? Er hatte schon eine Vorstellung, dass die Zeit nahe sein musste. Aber 40 Jahre, mein Freund, los, ab in die Wüste, um zu lernen und um zu verlernen. Es gab also eine gegenwärtige Wahrheit und er verstand sie. Aber er wendete sie falsch an.
Ja, er verstand, dass es eine gegenwärtige Wahrheit gab, aber er verstand nicht, worin sie bestand.
Okay, wie war das mit Jeremia? Verstand er, dass es eine gegenwärtige Wahrheit gab?
Ja, aber er war auch entmutigt.
Der Arme war sehr entmutigt. Die gegenwärtige Wahrheit war damals, die Babylonier werden kommen, um diesen Ort zu zerstören. Aber wir sind das Volk Gottes. Das wird nie passieren. Das war die Haltung der anderen. Was passierte, als er mit seiner Botschaft fortfuhr? Was machten sie mit ihm?
Sie wollten ihn umbringen.
Ja, und sie behandeln ihn nicht sehr nett, stimmt's? Nein.
Nein.
Letztendlich wurde er so entmutigt. Aber wer ein hitziger Charakter. Ich kann mich mit Jeremia identifizieren. Einmal werde ich auf einem Felsen sitzen und ganz lange mit Jeremia reden. Denn sie zerfetzten seine DVDs und warfen sie ins Feuer. Und er sagte, nun, dann machen wir einen neuen Satz DVDs und fügen noch ein paar Details hinzu, die dann wirklich irritieren. Und das tat er, richtig?
Oh ja, auf jeden Fall.
Das ist interessant. Es gibt also einige Parallelen. Und es gab natürlich noch andere Propheten, die zu genau der gleichen Zeit lebten. Daniel lebte in Babylon. Ezekiel prophezeite ebenfalls. Das waren die großen Propheten. Und sie predigten gegenwärtige Wahrheit.
Ja.
War die gegenwärtige Wahrheit populär?
Nein, leider überhaupt nicht. Nicht einmal beim Volk Gottes, auch nicht bei den Leuten außerhalb von Israel.
Ganz genau. Wir haben jetzt eine Sache herausgearbeitet. Die gegenwärtige Wahrheit war niemals populär. Niemals. Von der Mehrheit wurde gegenwärtige Wahrheit nicht angenommen. Die gegenwärtige Wahrheit wurde sogar großteils von denen abgelehnt, die sie verkündigen sollen. Können wir das sagen? Das ist ein Muster. Können wir eine Wiederholung dieses Musters erwarten?
Es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Martin, ich glaube, dass wir uns jetzt schon in die Nesseln setzen. Nun gut, das bringt uns zu dieser sehr wichtigen Frage. Was ist für unsere Zeit gegenwärtige Wahrheit?
Die baldige oder bevorstehende Wiederkunft Jesu.
Ja, und die Drei-Engels-Botschaft. Das ist die gegenwärtige Wahrheit für unsere Zeit. Das ist eine sehr populäre Botschaft. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. Gefallen, gefallen ist Babylon. Und ein bisschen lauter, es ist zu einer Behausung der Dämonen geworden und zu einem Gefängnis aller Unreinen und verhassten Vögel. Geht aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Nehmt nicht das Mahlzeichen des Tieres an. Denn wenn ihr das Mahlzeichen des Tieres annimmt, wird Folgendes passieren. Das ist doch eine sehr populäre Botschaft, stimmt's?
Ja, das ist ungefähr so populär, wie es Jeremias Botschaft war.
Gut, nun, was passiert, wenn du mitten unter den Babyloniern lebst und ihnen erzählst, ihr seid gefallen. Ihr seid zu einem Haus der Dämonen geworden. Die Babylonier werden jubeln, stimmt's?
Nein, definitiv nicht.
Die Babylonier werden diese Botschaft nicht mögen. Und einige haben keine Neigung, diese Botschaft zu geben. Besonders, wenn sie ganz enge Beziehungen mit den Babyloniern haben. Die gegenwärtige Wahrheit unserer Zeit ist nicht populärer, als sie es zur damaligen Epoche war. Stimmst du mir dazu?
Ja.
Okay. Das bringt uns zur nächsten Frage. Warum sind einige Leiter so zögerlich, Babylon und das Mahlzeichen des Tieres aufzudecken?
Nun, ich denke, du hast das schon im vorigen Satz beantwortet. Sie sind vielleicht etwas zu sehr mit den Babyloniern verbunden.
Oder noch etwas anderes. Nicht notwendigerweise Verbundenheit. Was ist mit einem Rausch?
Okay, muss ich das erklären?
Das ist Trunkenheit, wenn man sich ein Getränk einverleibt hat, das einem zu Kopf steigt und man von dem babylonischen Wein trunken wird. Ist es möglich, vom Wein Babylons berauscht zu werden?
Ja, leicht. Es ist so ein süß schmeckender Wein.
Wenn du jetzt in der Welt populär sein willst, an welche Botschaft würdest du dich klammern? Gegenwärtige Wahrheit oder einen Kompromiss mit babylonischer Theologie?
Nun, wenn wir standhaft sein wollen, müssen wir die gegenwärtige Wahrheit annehmen und gegen das Babylonische angehen.
Okay. Könntest du also einen Konflikt innerhalb der Kirche erwarten?
Ja.
Gibt es Leute, die meinen, dass es eine gute Idee sei, seine Bildung von babylonischen Instituten zu bekommen? Sind manche Einrichtungen babylonischer als andere? Ich denke schon.
Ja.
Man hat also gewissermaßen eine bunte Mischung. Man hat eine Wahl. Man kann an eine ultra-babylonische Bildungseinrichtung gehen und dort ausgebildet werden, manchmal ohne es zu wissen und manchmal absichtlich. Man kann zu einer Halbdurchwachsenen gehen oder an eine, die alles verkündet, einschließlich der gegenwärtigen Wahrheit. Man hat die Wahl, stimmt's? Gibt es denn eine Tendenz? Wenn man die Geschichte Israels durchgeht, dass Babylonier sich sogar einen Weg in Gottes Volk hineinbahnen?
Andauernd. Ich glaube, dass es keine Zeit gab, als es kein babylonisches Vordringen nach Israel gab.
Okay. Sie neigten sehr zu Baalsanbetung. Und manchmal wurde es so schlimm mit ihnen, dass sie sogar anfingen, diesen Göttern ihre Kinder zu opfern, richtig? Martin, wenn du dir Salomon ansiehst, was war sein Problem?
Frauen.
Ja, Frauen waren sein Problem. Er hatte eine außergewöhnliche Affinität zu Frauen, stimmt's? Worauf beziehen sich nun Frauen in einem theologischen Sinn?
Kirchen.
Ja, Kirchen. Meinst du, dass wir moderne Salomons mit einer außergewöhnlichen Affinität zu Frauen haben könnten?
Ja.
Okay, und er liebt sie. Und er hatte Kontakt zu ihnen.
Und er machte alles, um sie zu erfreuen.
Brachte er den Moloch in den Tempel? Stellte er Bildnisse auf?
Ja. Er baute Altäre.
Er machte ihnen wirklich Zugeständnisse, stimmt's? Denkst du, dass ähnliche Dinge in Gottes Kirche kommen könnten?
Nun, wir begannen damit, über Laodicea zu sprechen. Und das ist eine der Eigenschaften dieser Kirche.
Dass sie lauwarm ist? Das bedeutet also, wenn Dinge nicht immer richtig laufen, gibt es nicht unbedingt immer eine Posaune, die sagt, hier ist etwas grundverkehrt.
Nun bleibt lieber ruhig, um Frieden zu bewahren.
Wenn man zurück zum alten Israel geht, wurde es da manchmal so schlimm, dass es so himmelschreiend abgefallen wurde, dass es für Gott absolut notwendig wurde, einzugreifen.
Definitiv. Und das ziemlich viele Male.
Ja, etliche Male. Du hast also die Geschichte hindurch diese Achterbahn. Und wir müssen eine ähnliche Achterbahn innerhalb der Kirche erwarten. Nun, warum sprechen wir denn über dieses Thema? Warum erwähnen wir dieses Thema überhaupt? Nun, Martin, weil wir viele, viele Zuschriften erhalten haben. Wir haben auch viele Anrufe erhalten. Und manche Leute sind dabei zu verzweifeln. Erst heute Morgen bekam ich einen Telefonanruf und eine Mail zu diesem Thema. Und die Leute sagen darin, wir können mit dem Abfall in der Kirche einfach nicht mehr umgehen. Es ist so hart für uns. Es scheint für uns so zu sein, dass diese Kirche zu Babylon geworden ist. Und wir können es uns nicht vorstellen, länger darin zu bleiben und uns dem weiter anzuschließen. Und dann stellten sie mir die Frage, wie schaffst du es, darin zu bleiben? Bei allem, was dir persönlich und auch anderen so passiert ist, warum? Warum bleibst du da weiterhin? Entweder bist du verrückt oder du bist blind und kannst nicht sehen, was geschieht. Oder es muss ein anderes Rezept dafür geben. Kannst du uns helfen? Deshalb hatten wir einen kleinen Plausch, Martin, und haben uns gefragt, wie gehen wir damit um? Schauen wir, was wir dazu machen können. Und die andere Frage, die immer auftaucht, lautet, warum lässt Gott das zu? Stimmt's? Warum stoppt er das nicht? Wenn das Gottes Volk ist, warum hat er da nicht schon viel früher eingegriffen? Frage, Griff er ein, um die Kreuzigung Jesu zu verhindern?
Nein, das musste geschehen.
Griff er ein, um die Ermordung oder das Märtyrium der Jünger zu verhindern?
Nein.
Griff er ein, als Johannes ins kochende Öl geworfen wurde und er nach Patmos verbannt wurde, als das mit dem Öl nicht funktionierte? Sehen wir uns diesen Gesichtspunkt an. Das ist der Gesichtspunkt des Langmut und der Geduld Gottes in Anbetracht eines sturen und halsstarrigen Volkes. Wir lesen in 2. Mose 5, Abvers 22. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach: Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao und in deinem Namen zu reden, hatte dieses Volk schlecht behandelt und du hast dein Volk gar nicht errettet. Meinst du, dass er leicht angefressen war? Ich liebe diese Geschichten.
Ja, man kann das so gut nachempfinden.
Ja, absolut. Vor allem in der Zeit, in der wir leben. Da kann man das nachempfinden. Warum machst du denn nichts? Was geht hier vor? Schließlich antwortete Gott in 2. Mose Kapitel 6, Vers 1. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen, würde sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen, würde sie aus seinem Lande treiben. Es kommt also ein Punkt, an dem Gott sagt, genug. Stimmt's? Manchmal ist das Gefühl sehr lang, bevor das eintritt.
Ja, das ist so. Und er sagte Mose nicht, geh einfach allein.
Nein.
Er musste beim Volk bleiben.
Er musste bei dem Volk bleiben. Sie mussten durch dieses ganze Chaos gehen. Schließlich kamen sie heraus und es brauchte nicht viele Stunden, bis sie zu meckern anfingen. Und sie mussten lernen, wie Gott in seiner Vorsehung arbeitet. Und es bedurfte 40 Jahre des Umherwanderns in der Wüste, bevor ihre perfekten Nachkommen nach Kanaan gingen, richtig?
Canaan, right?
Ja.
Wieder ist die Antwort darauf, nein.
Nein.
Nichts mit perfekt. Nichts. Wir werden dieses Problem eine lange Zeit bei uns haben. Denk nur an den armen alten Jeremia. Kapitel 12, Vers 1. O Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Dennoch will ich über deine Rechtsentscheide mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Das ist eine gute Frage. Ich verstehe das nicht, Herr. Ich habe genug von diesem Unsinn. All diese Leute gedeihen wie die grünen Bäume und schau mich dagegen an. Mir geht es erbärmlich und ich werde schlecht behandelt und so weiter. Schließlich sagt er in Kapitel 20, Abvers 8, denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt die ganze Zeit. Da sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Er konnte es nicht für sich behalten.
Stimmt.
Er musste sprechen. Und je mehr er sprach, umso mehr Ärger bekam er. Richtig?
Das hört sich irgendwie bekannt an.
Ja, das klingt sehr bekannt. Jedes Mal, wenn man den Mund aufmacht, bricht ein Haufen Ärger über einen herein. So ist es eben einfach.
Aber Gott sagte ihm, dass er sprechen soll.
Ja, Gott sagte ihm, dass er sprechen soll.
Das ist die Hauptsache. Man muss durchhalten, denn Gott führt.
Stimmt. Gott sagt ihm also, dass er sprechen sollte. Aber Jeremia sagte auch, dass dieses Wort wie ein Feuer in seinem Herzen brannte, das in seinen Gebeinen eingeschlossen war. Er hatte die gegenwärtige Wahrheit verinnerlicht.
Ganz genau. Er war fest darin gegründet.
Ja, er hatte sich in der gegenwärtigen Wahrheit gestärkt. Er predigt die gegenwärtige Wahrheit und wurde mit einem Haufen Ärger empfangen. Was können wir erwarten?
Nichts anderes.
Wird der moderne Hohe Rat über dich herfallen und dich verreißen? Kannst du etwas anderes erwarten?
Nein.
Aber lass uns nicht lieblos sein. Gibt es nicht auch im modernen Hohen Rat Leute wie Nikodemus?
Ja, die wird es immer geben.
Okay. Lass uns noch eine Frage stellen. Gibt es potenzielle Paulusse?
Definitiv.
In dem modernen Sanhedrin?
Definitiv.
Okay.
Also auch wenn die Dinge ziemlich düster aussehen,
very dark,
kann es durchaus Licht am Ende des Tunnels geben. Man kann nie wissen. Vielleicht wird der Kerl, der gerade Feuer gegen dich spuckt, dich gleich verhaften, ins Gefängnis werfen und dich zu Brei schlagen lässt, der nächste Evangelist. Und was ist dann?
Man muss immer Gott seine Arbeit tun lassen.
Okay, lasst uns also nichts von seiner Zeit verurteilen.
Stimmt.
Lasst uns also nicht Paulus zerlegen oder Nikodemus falsch interpretieren.
So ist es. Wir können die Tat verdammen, aber nicht die Person.
Ah, genau das ist der Punkt. Und wenn man die liberalste Aktion sieht, soll man an Aaron denken.
Genau.
Vergiss Aaron und sein Handeln nicht. Sehen wir uns Leiter in der Kirche an und stellen die Vergleiche an. Johannes 3, Vers 9. Nikodemus kommt zu Jesus und Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus hatte ihm gesagt, dass er von Neuem geboren werden müsse. Er musste ein neues Herz erhalten. Er war ein Leiter. Er war im Hohen Rat. Er war in der GK. Dort saß er. Und jetzt kommt er zu Jesus und der sagt ihm, sorry, aber du hast das Wesentliche nicht verstanden. Nikodemus fragt, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer oder Leiter oder so jemand Israels und verstehst das nicht? Kann so etwas passieren?
Sicher doch.
Okay.
Man muss ein Mann sein, um zuzugeben, dass man es nicht versteht.
Stimmt. Packte er gleich alles zusammen und folgte Jesus nach?
Nein.
Nein. Aber das Interessante ist doch, dass er darüber nachgrübelte, beobachtete und studierte. Und als die Fesseln bebten und das Erdbeben stattfand, der Himmel sich verfinsterte und die Sonne kein Licht mehr scheinen ließ, wurde sein Glaube für immer gestärkt, wogegen der Glaube der Jünger völlig zerstört wurde. Ist das nicht interessant?
Ja.
Sehr.
Eine handfeste Warnung, wie wichtig gegenwärtige Wahrheit war.
Ja, die Jünger hatten das Vorrecht, zu Jesu Füßen zu sitzen, sein Wort täglich zu sich zu nehmen. Und das allergleiche Ereignis stärkte den Glauben von Nikodemus und zerstörte den der Jünger. Lass uns also nicht zu hart, aber doch ziemlich gerade heraus sein. William Tyndale, ich mag diesen Mann. Der Rebell Gottes, so wurde er ja genannt, richtig? Er sagte dem päpstlichen Legaten, wenn Gott mein Leben noch viele Jahre verschont, werde ich dafür sorgen, dass ein Junge, der den Pflug führt, mehr von der Schrift weiß als Sie. Er sprach zu den religiösen Führern, richtig? Denn durch diese Einzelperson sprach er zur gesamten päpstlichen Hierarchie und zu all den gelehrten Männern seiner Zeit. Martin, lass uns jetzt sehr kühn sein und etwas fragen. Denkst du, dass es Leute geben kann, die die Schrift studiert haben, für die Tyndale gesorgt hatte und die sie verinnerlicht haben und vielleicht mehr über den Erlösungsplan, das Wirken des Heiligen Geistes und die Bedeutung und die Tiefe der Bekehrung wissen, als gar mancher Theologe in unseren Kirchen?
Ja, ein Ackerknecht.
Ja, ein Ackerknecht. Kann es sein, dass es Ackerknechte gibt, die mehr wissen als manche Professor an unseren Instituten?
Da bin ich sicher.
Ich bin absolut davon überzeugt, dass das der Fall ist. Was, wenn der Professor die gleiche Einstellung wie der Ackerknecht annimmt? Das geschah mit Paulus.
Ja, dann wird er wertvoll.
Er hatte solche Kraft. Das kann man sich nicht vorstellen.
Es ist wieder so, dass man wie ein Kind glauben muss. Dann stimmt es wieder.
Dieses ganze Kräftespiel findet in der Kirche statt. Psalm 37, Vers 35 sagt, ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grünender, tiefwurzelnder Baum. Aber als man wieder vorbeiging, da war er nicht mehr. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Das heißt, wir sehen die Gottlosigkeit, sehen den Abfall und all diese Dinge und denken, wie lange, allmächtiger Gott, willst du diese Dinge in der Kirche zulassen? Und wie Mose, und du hast gar nichts gemacht. Er sprach damit Gott. Und dann gab es sie nicht mehr. Es kam eine Zeit, da gab es den Pharao nicht mehr. Weg.
Die Zeit kommt, in der Gott sagt, nun sollst du sehen, was ich tun will.
Okay, ich glaube, wir haben jetzt den Boden für unser Gespräch bereitet. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit für etwas eigene Selbstreflexion. Wir haben schon so einiges in dieser Kirche erlebt, stimmt's? Ich bin schon etwas länger in dieser Situation als du. Und du hattest auch schon eine Menge tiefgehender, interessanter Erlebnisse.
Ja, in der sehr kurzen Zeit, in der ich in der Kirche bin.
Ja. Wie lange bist du denn jetzt schon in der Gemeinde, Martin?
Seit 2015.
2015. 7 ist eine gute Zahl.
Ja.
Ja. Das ist eine sehr gute Zahl. Bei mir ändert sich das jedes Jahr. Irgendetwas zwischen 35 und 37. Ich kann mich nicht erinnern. Egal, ich könnte es schon nachrechnen, aber mindestens 35 Jahre. Wenn ich nun an meine Erfahrungen denke, und darum ging es ja in der Frage, wie bewältigst du das? Wie kannst du das verkraften? Wie oft war ich schon vor dem Hohen Rat?
Before the Sanhedrin.
Zahlreiche Male.
Nun, in den letzten beiden Jahren, zweimal.
Ja, in den letzten beiden Jahren zweimal. Der Herr ist sehr gut zu mir. Der forscht schon einige Male vor dem Hohen Rat. Ich wurde gerügt. Und mit mir wurde auf eine Art umgegangen, die ich jetzt nicht unbedingt geschwisterliche Güte nennen würde.
Brüderlich.
Ja, ich hatte diese Erfahrungen. Es gab Zeiten, da denkt man wie Jeremia. In diesem Namen werde ich nicht mehr sprechen. Aber dann war das Wort ein Feuer im Herzen und ich konnte es nicht. Und ich denke zurück an die Zeit, als diese Dinge passierten. Wenn man mit unverhohlenem Abfall in Kontakt kommt. Ich hatte ja das Privileg, an einigen dieser Ausschüsse teilzunehmen. Dazu hatte ich schon viele Erlebnisse erzählt. Dann lass sie uns unter einem anderen Blickwinkel behandeln. Als ich das erzählte, berichtete ich, was passierte. Aber ich sprach nicht über die Persönlichkeit. Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Aber wir wollen zeigen, dass es in jedem Bereich Menschen gibt, die sich wie Babylonier anhören. Es gibt auch in jedem Bereich Leute, die wie Babylonier handeln. Und vielleicht sind auf jeder Ebene Menschen, die Babylonier sind. Und man muss damit zurechtkommen, stimmt's?
Ja.
Als ich zu diesem Faith and Science-Treffen eingeladen wurde, hatte ich eine Vielzahl von ihnen. Und ich stand auch mit der ganzen Hierarchie der Kirche in Verbindung. Und ich fand einige davon sehr beunruhigend. Nicht nur beunruhigend, sondern extrem verstörend. Du sitzt also in einem dieser Treffen und jemand hält eine Rede, die so himmelschreiend abgefallen ist, dass du es nicht fassen kannst. dass das aus dem Mund eines Gläubigen kommen kann. Einer, der nichts, aber auch gar nichts von der gegenwärtigen Wahrheit glaubt. Der nicht an eine buchstäbliche Schöpfung glaubt. Der nicht glaubt, dass Jesus Wunder wirkte. Der nicht glaubt, dass irgendetwas von übernatürlicher Natur je in der Bibel geschehen ist. Alles ist naturalistisch. Er glaubt, dass die Welt Abermillionen Jahre alt ist. Und jeder, der sich nicht dieser Denkweise anpasst, ist ein Schwachkopf. Und du sitzt neben einem Leiter. Und ich sitze bei jemandem aus dem Biblical Research Institute, dem BRI. Der sitzt neben mir. Ich höre also dieser Rede zu und bin in dem Ganzen noch ziemlich neu. Und ich bin sprachlos. Ich bin fassungslos. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Das kann nicht wahr sein. Nicht in dieser Kirche. Und schließlich fängt diese Person da vorne an, pantheistische Ideen zu verbreiten. Aber sowas von krass, denn das sind ja hochgestellte Leute, Dekane unserer theologischen Einrichtungen und in unseren medizinischen Einrichtungen. Und sie geben etwas derartiges von sich, reinstes Babylonisch. Das würde man auf der schlimmsten Ebene an einer säkularen Universität erwarten, deren Professoren alle aus der atheistischen Ecke kommen. Und jetzt so etwas. Also stoße ich dieses Mitglied des Biblical Research Institute an und sage zu ihm, aber das ist doch Pantheismus. Er schaute mich an und erwiderte, nein, das ist nicht Pantheismus, das ist Panetheismus und plauderte wieder mit seinem Freund weiter. Er ist überhaupt nicht betroffen. Ich denke mir, das ist sehr eigenartig. Er ist nicht betroffen. Ich bin so erregt, dass ich explodieren könnte. Und er ist völlig ruhig. Und er hörte nicht einmal richtig zu. Er plauderte über irgendetwas. Er stört ihn überhaupt nicht. Also ich denke mir, was macht dieser Mann in unseren Reihen? Er ist ein Babylonier, er sollte gehen. Er hat kein Recht, sich Siebenten-Tags-Adventist zu nennen, wenn er so redet. Aber gegen ihn wird nichts unternommen. Es gibt keinerlei Maßnahmen. Auf das, was er predigt, folgen keinerlei Konsequenzen. Würde ich so etwas überraschen, Martin?
Ja, sicher. Denn wenn man in diese Kirche kommt und gerade all diese Wahrheiten gelernt hat, passt das einfach nicht zusammen.
Wie passt diese Person, die da vorne predigt, in eine Führungsposition in der Kirche? Und warum sind sogar Mitglieder des Biblical Research Institute nicht betroffen? Ich habe keinerlei Artikel gegen diese Leute oder dergleichen gelesen. Aber predige nur gegenwärtige Wahrheit und sie werden zur Feder greifen. Und sie machen dich verbal fertig von einer Seite des Planeten bis zur anderen.
Leider ist das die Wahrheit, weil das so passierte.
Es passiert.
Es ist deine Erfahrung, meine Erfahrung, vor allem während der letzten beiden Jahre.
Und dann steckten sie mich in einen Unterausschuss, zusammen mit einem anderen Gentleman, der auch nicht an eine Sechstageschöpfung glaubte und der auch nicht an Wunder glaubte. Er war jemand, der an einer unserer Universitäten eine sehr hohe Position einnahm. Genau genommen hatte er einmal die allerhöchste Position an dieser Uni inne. Mehr geht nicht. Ich saß also mit diesem Mann in dem Unterausschuss. Ich schaute ihn an und fragte mich, was macht so jemand in der Kirche? Was macht er da? Er verbreitet all diesen Unsinn, der weder in der Bibel noch im Geist der Weissagung steht. Ich war damals noch ein junger, hitziger Mensch. Jetzt bin ich ein alter Hitzkopf. Und ich dachte mir, ich werde versuchen, ob ich ihm eine Reaktion entlocken kann. Also sagte ich Sachen wie, jeder, der so etwas glaubt, was er glaubte, muss ein Idiot sein. Vor allem, wenn er zu dieser Kirche gehörte, er sollte da draußen in der Welt sein. Was tut er in der Kirche? So jemand gehört nicht hierher. Er muss.
Er muss draußen sein, damit er wieder evangelisiert werden kann.
Ja, er sollte nicht in der Kirche sein. Ich sagte also einige Dinge in diese Richtung. Meinst du, dass er betroffen war?
Nein, cool und ruhig.
Das war ihm völlig egal. Er war cool, ruhig und gefasst. Er hatte Kadavergehorsam, wie eine Leiche. Wie eine Leiche. Alles, was ich sagte, prallte völlig an ihm ab. Ich sah ihm in die Augen und sie waren eiskalt. Und ich dachte mir, also ich würde erwarten, dass ein Jesuit so schauen würde. Und ich dachte mir, was, wenn dieser Mann ein Jesuit ist? Was macht dieser Babylonier in der Kirche? Und warum unternimmt die Kirche nichts gegen diese Person? So fühlte ich mich bei dem Treffen. Und ich dachte, ich wäre ganz allein. Ich war völlig am Boden zerstört. Also da waren ein paar hundert Leute, hunderte von Wissenschaftlern. Eines Tages klopfte mir jemand auf die Schulter. Ein kleiner, milder und sanfter Herr, den vielleicht niemand in diesen Reihen wahrnehmen würde, klopfte mir auf die Schulter und fragte mich, möchtest du zu einem kleinen privaten Treffen kommen? Und ich sagte, okay, worum geht es da? Er sagte, ich möchte mich einfach ein wenig unterhalten. Du kannst dann und dann auf Zimmer so und so kommen. Also ging ich hin. Und da waren, ich weiß gar nicht mehr wie viele, an die 15, 20 Leute. Das waren alles Wissenschaftler. Leute aus der Kirche. Ich schaute mich um. Ich wusste nicht, wer sie waren oder sonst irgendetwas über sie. Als ich da hineinkam, war da diese besondere Atmosphäre. Das war das blanke Gegenteil dessen, was ich vorher erlebt hatte. Diese Leute waren so besorgt über das, was da geschah, dass sie buchstäblich weinten. Buchstäblich weinten.
Weeping. Literally weeping.
Ich dachte mir wieder, was läuft denn hier ab? Dann sagten sie mir, weißt du, wir befinden uns in einem fürchterlichen Zustand. Wir sind in einer schrecklichen Situation. Wir müssen für unsere Kirchen beten. Und wir müssen für diese Leute beten. Und sie gingen auf ihre Knie und beteten. Martin, was denkst du, dass du fühlst, wenn du von dort weggehst?
Mitgefühl.
Richtig. Und du erkennst, nicht alles ist schlecht. Diese Leute in diesem Raum waren ja auch prominente Leute in ihrem Bereich. Waren die bei diesem Treffen die Lautstarken?
Nein.
Nein. Ich kannte sie nicht einmal. Einmal arbeitete ich mit Leuten zusammen, die hoch oben in Organisationen der Generalkonferenz sind.
General Conference Organizations, like Geoscience.
Wie etwa Geoscience. Dort traf ich Leute, mit denen ich Exkursionen machte. Dabei sprachen wir über einiges und ich verbrachte 6 Wochen mit ihnen. 6 Wochen. Ich kann mich besonders an 2 davon erinnern. Sie waren schon älter. Martin, wenn ich sie mir heute ansehen würde und sagen, ob wir gleich dicke Freunde würden, würde ich Nein antworten. Es waren ruhige Leute. Waren sie große Redner? Konnten sie eine Zuhörerschaft mit ihren Reden fesseln? Nein, alles andere als das. Sie waren einfach bescheiden und sachlich. Ich unternahm zu verschiedenen Anlässen Exkursionen mit ihnen. Wenn der eine sprach, war er so trocken. Er sagte, oh, und erklärte etwas und so ging es weiter. Aber weißt du was? Nach einer Weile merkst du, worum es diesen Leuten ging. Sie waren so voller Glauben. Das waren so fromme Leute, dass es mich beschämte. Ich erinnere mich immer noch Der eine war schon ganz schön betagt. Wir wanderten auf einen Berg, einen ziemlich hohen Berg. Er ging langsam. Und ich dachte so bei mir, ich möchte dir Dampf machen. Mach doch mal. Was ist mit diesen Leuten los? Warum sind die so? Aber weißt du was? Er hielt kein einziges Mal an. Alle anderen waren jung und stürmten den Berg hinauf. Er blieb ziemlich zurück. Irgendwann standen sie dann, rangen nach Luft und pusteten, und er ging mit gleicher Geschwindigkeit vorbei und einfach weiter. Er war erstaunlich. Aber er hatte so tiefen Glauben. Diese Leute beeindruckten mich sehr stark. Das waren die Leiter dieser Einrichtung. Ich weiß nicht, wie dieses Institut heute aussieht. Ich hatte mit den heutigen Leuten dort nichts zu tun, aber die hinterließen mir einen gewaltigen Eindruck. Und sie waren bei keinem dieser Treffen eingeladen. Nun, es hieß, weil sie im Ruhestand waren. Aber die Abgefallenen, die im Ruhestand waren, die waren schon da. Mir kam das so unausgewogen vor. Martin, ich habe Babylonier in dieser Kirche getroffen. Und ich habe gesehen, wie die Babylonier in dieser Kirche akzeptiert werden. Und das ließ mich ausflippen. Und dann traf ich die anderen. So könnten wir die Namen und Listen all dieser Leute durchgehen. Als ich anfing, gegenwärtige Wahrheit zu predigen, wurden die Dinge ein wenig unbequem, weil es ja diejenigen gibt, die sehr enge Verbindungen zu babylonischen Einrichtungen haben. Wir sprachen ja schon über die Ökumene.
Ja.
Und all diese Themen. Und für einige war es sehr unbequem, wenn ich jetzt sagte, wer Babylon ist und dabei die abgefallenen protestantischen Kirchen des Papstes beim Namen nannte. Die Drachenreligion, alles, was mit Spiritismus zu tun hat. Das ist Babylon. Wenn du dann gegenwärtige Wahrheit genau beschreibst, das Malzeichen des Tieres, warum Babylon gefallen ist, wird das sehr unbequem. Und dann ganz besonders, wenn du sagst, dass viele dieser Leute zu Geheimgesellschaften gehören. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Dann werden sie dir sagen, dass du aufhören sollst, über diese Dinge zu sprechen. Und genau das passierte mit Jeremia. Die gegenwärtige Wahrheit war nicht populär, stimmt's?
Der Israel ins Unglück stürzt.
Ja, du bist einer, der Israel ins Unglück stürzt. Und besonders, als ich anfing, über Bibelübersetzungen zu sprechen. Dann bekommst du Redeverbot. Es wird wieder aufgehoben. Dann gab es Rügen. Und ich hatte mit den Spitzenebenen zu tun. Divisionspräsidenten, eine Reihe von ihnen. Es lag auf der Hand, dass die meisten von ihnen mich sich zitierten, um mich bezüglich dieser konfliktträchtigen Thema zu tadeln. Meinst du also, dass sie sehr brüderliche Neigungen für mich behegten?
Definitiv nicht.
Ja, definitiv nicht. Ich saß in einigen dieser Meetings und die Art, wie sie redeten, die Art, wie sie die Themen ansprachen, die Anklagen, die sie vorbrachten, die Verdrehungen, die sie mir an den Kopf warfen, die unverhohlenen Lügen, die sie mir anhängen wollten und auch die Art, wie sie das versuchten, eine derartige Behandlung, würde ich nicht einmal von der schlimmsten säkulären Universität der Welt erwarten. Ganz zu schweigen von Gottes Volk. Das schockierte mich zutiefst, dass Gottes Leiter so sein konnten. Und viele von ihnen waren dafür verantwortlich, dass unverhohlen babylonische Lehren und Abfall in die Kirchen hereinkamen. Die Geschwister in der Kirche waren von dem, was einige dieser Leiter machten, abgestoßen. Dann möchtest du am liebsten diese ganze Leitung abschreiben. So weit kommst du. Und dann sitzt du nach dem Meeting in einem Büro und jemand kommt herein und fängt an, mit dir zu reden. Und die sitzen weit oben, in der gleichen Organisation. Und du merkst, dass sie genau wie du denken.
Ja, das Gegenteil der anderen.
Ja, das Gegenteil von deren Haltung. Innerhalb der gleichen Leitung einer Organisation. Und der Rest der Leute, die Mitarbeiter, die sitzen auch nicht im Boot der anderen. Das sind auch normale Leute, die die gleiche Einstellung wie du haben. Und einige von ihnen kamen beispielsweise wegen einer meiner Vorträge zur Wahrheit. Dann triffst du diese Leute und denkst dir, also das lässt sich in meinem Gehirn nicht vereinen. Ich kann das nicht verarbeiten. Du erkennst es, dass es auf höchster Ebene Menschen gibt, die weinen und jammern über das, was geschieht. Eines der Themen, die wir das letzte Mal besprachen, war die Bibelübersetzung, richtig? Ich bekam Redeverbot, wurde von höheren Rängen zu Meetings zitiert. Und das Biblical Research Institute, die fielen gnadenlos über mich her. Ich hatte eine beträchtliche Korrespondenz mit ihnen.
Ja.
Und du fragst dich irgendwann, warum denken die so anders? Ich schrieb ihnen also Briefe und legte es ihnen dar. Weißt du, Martin, es gibt so viele Leute, die in diese Sache mit den Bibelübersetzungen verwickelt sind. Weißt du, wie viele Bücher schon zu diesem Thema geschrieben wurden?
Ja, Hunderte.
Es ist unfassbar. Und viele dieser Bücher kommen aus adventistischen Reihen. Richtig? Und es sind sehr kraftvolle Bücher. Du hast manche davon gesehen und auch gelesen.
Ja.
Wenn man den Rest der protestantischen Welt ansieht, gibt es Protestanten, die dazu auch sehr beherzt stehen. Sie haben eine Menge Bücher dazu geschrieben. Ich habe ein ganzes Bücherregal voll davon. Ich habe sie gelesen und verinnerlicht. Deren Argumente sind so fundiert.
Man kann das nicht anfechten. Dieses Argument ist unwiderlegbar.
Zumindest meiner Meinung nach ist es quasi unmöglich, diese Argumente anzufechten. Und weißt du was? Das fing schon ganz zu Anfang an. Schon zur Zeit, als die King James geschrieben wurde. Und in der Zeit danach, als Westcott und Hort mit ihren Schriften ankamen, Dean Bergen zum Beispiel, was er schrieb, um den Textus Receptus zu untermauern. Und auch die King James Bibel war so fundiert. Aber die modernen theologischen Hochschulen und natürlich die katholische Kirche und deren Universitäten wollen das unter den Teppich kehren. Ich schrieb also und gab all diese Aussagen weiter, aber sie ignorierten das völlig, als ob es gar nicht vorhanden wäre. Und ich fragte mich, warum sind sie so gleichgültig, wenn sie die Beweise für die andere Sichtweise doch sehen? Warum laufen sie mit dem Mainstream der babylonischen Denkweise mit, wenn es doch all diese Beweise gibt? Bei einer Gelegenheit gab ich viele Beweise aus bestimmten Manuskripten, was diese aussagten und so weiter. Und ich bekam diesen Hinweis vom Theologischen Komitee der Schlachterbibel. Die Schlachterbibel ist eine deutsche Bibel. Die auf dem Textus Receptus aufbauend zusammengestellt wurde. Denn diese Leute glaubten, dass der überlieferte Grundtext der originale Text ist und wieder prominent gemacht werden sollte. Dieses Komitee besteht aus Spitzentheologen. Es gab also die Beweise dieser Spitzentheologen und das wurde einfach beiseite geschoben, als ob sie gar nicht existieren würden. Sie antworteten nicht einmal auf meine Fragen. Schließlich kam ich zu dem Punkt, an dem ich fragte, warum sollte ich denn noch mit euch reden? Ihr beantwortet nicht einmal meine Fragen. Glaubt ihr noch, so wie ich letztes Mal schon sagte, glaubt ihr noch, dass der Papst der Antichrist ist und wir einen Feind in der Welt haben? Glaubt ihr immer noch die gegenwärtige Wahrheit? Und glaubt ihr, dass der Geist der Weissagung verbindlich ist oder nicht? Ich erhielt eine Antwort. Wir müssen diese Frage nicht beantworten. Ihr müsst diese Frage nicht beantworten? Oder habt ihr eine Abneigung dagegen, diese Fragen zu beantworten, weil ihr in ökumenischen Gremien sitzt und das unbequeme Fragen sind? Ich schrieb ihnen dann zurück. Nun, dann muss ich eure Fragen auch nicht mehr beantworten. Unsere Diskussion ist beendet. Jetzt könnte man denken, dass man diese ganze Gruppe in eine Schublade packen könnte. Aber das kannst du nicht.
Stimmt.
Ich saß also in einem dieser Treffen und eines der Mitglieder kam privat zu mir. Und wir sprachen für mehrere Stunden miteinander. Und da wurde mir klar, weißt du was? Auf jeder Ebene gibt es Menschen, die glauben und für die Gerechtigkeit einstehen. Manche sind einfach zaghafter, offen zu sprechen.
So ist es, denn es ist manchmal auch so, wie du es schon erwähntest. Zuerst ist derjenige noch völlig dagegen und möchte es bekämpfen.
Ja.
Aber nach einem gründlichen Studium der Materie kommen sie wieder und sagen, ja.
Da gab es einen Vorsteher in Deutschland, wir wollen keinen Namen nennen. Er war einer der liebenswürdigsten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. So überaus freundlich und nett. Also ich fühlte mich ihm gleich verbunden. Er war wirklich ein liebenswürdiger Mensch. Aber als ich anfing, über Bibelübersetzungen zu sprechen, sagte er zu mir, weißt du was? Ich kenne mich da nicht so aus und ich denke, dass du tatsächlich durchgedreht bist. Ich kann dich also nicht länger unterstützen. Aber ein paar Monate später schrieb er mir, nun, ich habe diese Sache jetzt durchstudiert und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es da wirklich ein großes Problem gibt. Schreibt man also jeden ab, nur weil er zu dem Zeitpunkt nicht sieht oder nicht annehmen will? Weißt du was? Wenn mir jemand schriftlich zeigen könnte, und mir aus dem Geist der Weissagung zeigen könnte, dass ich falsch liege, würde ich widerrufen. Und das auf der Stelle. Aber leider sind die Bibel und der Geist der Weissagung nicht auf der Wellenlänge der modernen theologischen Welt.
Je mehr du das studierst, umso mehr verwurzelst du dich in dieser Wahrheit.
Ja, je mehr man studiert, umso gefestigter wird man. Das Problem gibt es auf allen Ebenen. Ob das jetzt die Leitung in der Kirche ist, also wenn du nur an die Leitung in Deutschland denkst, die mir Redeverbot erteilt hat und glaubt, dass sie dafür einen legitimen Grund hat, was sie nicht haben. Denn was sie machen, ist völlig unbiblisch. Aber wie dem auch sei, bedeutet das, dass jeder aus der Leitung so ist? Alle? Ich gab in Deutschland eine Vortragsreihe außerhalb der Kirchen, denn drinnen war ich ja verboten. Und es gab Leiter, die den Mut hatten, auf die Bühne zu kommen und Solidarität bekundeten. Du kannst also nicht, du kannst einfach nicht jeden in dieser Kirche über den gleichen Kamm scheren. Gott hat seine Leute. Es gibt solche wie Nikodemus im Hohen Rat. Aber wir können nicht leugnen, dass es babylonisches Vordringen in die Kirche gibt.
Nein.
Nun, dieser Vorfall, als dieser deutsche Repräsentant und stellvertretender Vorsitzender eines ökumenischen Komitees sich in dieser römisch-katholischen Kirche verbeugte, genau genommen derselbe, der gewissermaßen für mein Redeverbot verantwortlich war, das schlug ziemlich Wellen. Und die Leute fragten sich, bleiben wir noch in der Kirche angesichts dieser Geschehnisse in der Kirche? Meine Antwort ist, ich habe sie getroffen. Ich bin auf beiden Seiten in der Leitung gestoßen. Ich bin auf diese beiden Seiten in der wissenschaftlichen Community gestoßen. Ich bin auf diese beiden Seiten in der medizinischen Community gestoßen. Ich bin auf diese beiden Seiten bei den normalen Gemeindegliedern gestoßen. Martin,
so ist es.
Das hat man auf jeder Ebene. Was wird diese Kirche also retten?
Gott wird diese Kirche retten.
Wir brauchen eine Sichtung, stimmt's?
Ja.
Wir brauchen eine Sichtung. Wenn jetzt die Leute zu mir kommen und sagen, also jemand aus der Division, und sie zu mir sagen, du darfst nicht verkündigen, dass der Papst der Antichrist ist. Wenn Leute daherkommen und Artikel schreiben, öffentliche Beiträge, in dem sie verurteilen, was ich sage, und dafür beschreiben, dass das Papsttum sich geändert hat und es nicht länger das ist, was es im Mittelalter war. Wenn doch der Geist der Weissagung sagt, Rom ändert sich nie, Verlasse ich dann die Kirche, weil eine Person das schreibt? Auch wenn es ein Unionspräsident ist?
Nein.
Nein. Hattest du in deinen kurzen 10 Jahren in der Kirche solche Erfahrungen?
Oh, definitiv. Ich äußerte Besorgnis. Da denke ich besonders an Spiritual Formation. Auch bei Büchern, die Schulungsmaterial waren. Deren Autoren waren nicht einmal Adventisten, sondern säkuläre Professoren von säkularen Universitäten. Das war Schulungsmaterial und in diesen Büchern steckte unverhohlen Spiritual Formation als Schulungsmaterial. Und ich sprach diese Dinge bei den Schulungsdirektoren an. Und
du wurdest gut aufgenommen. Sie sagten, oh, das haben wir gar nicht gesehen. Wir werden das sofort wegmachen, richtig?
Nun, naja.
Machen Sie das so?
Leider gibt es das immer noch.
Also, das passierte nicht. Haben wir also babylonisches Denken in der Kirche?
Definitiv. Meine Frau und ich brachten uns bei einer evangelistischen Organisation ein und wir bereisten verschiedene Kirchen in unterschiedlichen Provinzen und so weiter. Und da lernten wir im wahrsten Sinne des Wortes, was du gerade erklärt hast, dass es unterschiedliche Arten von Leuten gibt. Beide Seiten in jeder Kirche.
Das ist nun einmal so.
Aber deswegen gingen wir nicht weg.
Manche Lehrer, Prediger und Prominente aus der Kirche in hohen Führungspositionen werden sagen, wage nicht zu sagen, dass die anderen Einrichtungen und Kirchen Teil von Babylon sind, sondern dass die Gottheit, der wir dienen, genau dieselbe Gottheit ist, die man in einigen anderen religiösen Systemen der Welt findet. Die Antwort lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist eine ganz bestimmte Gottheit. Das ist keine allgemeine Gottheit. Das ist ein Riesenproblem und wir werden dieses Problem haben, bis die Sichtung stattfindet.
Ja.
Und einige der schroffsten Leute werden vielleicht zu Paulusse. Und einige der schüchternsten Leute könnten zu Nikodemus werden.
Und es wird wahrscheinlich auch einige helle Sterne geben, die verlöschen.
Das stimmt. Wir lesen das tatsächlich so im Geist der Weissagung. Und so mancher Stern, den man jetzt nicht einmal bemerkt, wird bemerkt werden, wenn es sehr finster wird. Und sie werden strahlen. Verliert also in dieser Kirche nicht den Mut. Die Frage ist doch, ist das die letzte Botschaft? Ist das die Organisation in der Welt, die die letzte Botschaft hat?
Ja.
Kann man irgendeine Führungsebene oder irgendeine Ebene der Kirche Babylon nennen?
Nein.
Nein. Ist es möglich, dass es in ihr Babylonia gibt?
Ja.
Nein, es ist nicht nur möglich, sondern es ist eine absolute Tatsache.
So ist es.
Sind manche von ihnen richtige Babylonier und andere nur beeinflusste Babylonier?
Gut möglich.
Wir leben also unter Babyloniern.
So ist es.
Macht mich das besser als sie?
Nein.
Nein, denn ich bin Laodicea.
So ist es. Wir alle müssen danach streben, dahin zu kommen.
Wir alle haben ein Problem mit dem Charakter. Aber ich kann weinen und jammern über all das Böse, was in Israel verübt wird. Der Herr hat einen Fluch über diejenigen ausgesprochen, die etwas von der Schrift wegnehmen oder ihr etwas hinzufügen. Der große Ich Bin hat entschieden, was die Grundlage und Norm von Glauben und Lehre ausmachen soll, und er hat es so entworfen, dass die Bibel ein Hausbuch sein solle. Die Kirche, die sich an das Wort Gottes hält, ist unversöhnbar von Rom getrennt. Martin, verbreitet Rom nicht Bibeln?
So wie wir.
Sehen wir jemals, dass sie Bibeln mit dem überlieferten Grundtext, dem Textus Receptus verbreiten?
Nein, sie hassen sie.
Welche Bücher möchtest du also in deinem Haus haben? Bibeln, die von Rom gebilligt sind? Oder Bibeln, die mit protestantischer Theologie durchdrängt sind? Weil sie von den Handschriften kommen, die Gott den Reformatoren gab. Welche möchtest du haben?
Ganz klar. Also ich möchte gegenwärtige Wahrheit haben.
Protestanten waren einmal so weit entfernt von dieser großen Kirche des Abfalls, aber sie haben sich ihr mehr angenähert und befinden sich immer noch auf dem Pfad der Versöhnung mit der Kirche von Rom. Haben wir in unseren eigenen Reihen nicht auch solche, die meinen, dass sie mit ihr auf Du und Du stehen und sich vor Götzen in römisch-katholischen Einrichtungen verbeugen müssen?
Ja, und sie tauchen
immer mehr auf. Verlasse ich wegen ihnen die Kirche?
Nein, ich denke, dass Gott das prominent macht, dass sie bloßgestellt werden können.
Aha, okay. Und dann diese Aussage. Rom ändert sich nie. Sie können so viele Artikel schreiben, wie sie wollen. Mögen sie aus der Division sein, möge es Unionspräsidenten sein, mögen sie zur Organisation der religiösen Freiheit gehören und Artikel zugunsten dieser Sachen verfassen. Und sie mögen sogar dem Papst Goldmedaillen verleihen. Verlasse ich jetzt die Kirche, weil Leiter aus dieser Kirche dem Papst Goldmedaillen geben?
Nein, weil die schlimmste Finsternis manchmal eine Gelegenheit ist, das Licht hinauszubringen.
Es gibt eine Aussage im Geist der Weissagung, in der es heißt, dass Gott es zulässt, dass Abfall in die Kirche kommt, um Gottes Volk aufzuwecken.
Das muss es machen. Leute aufwecken.
Und je unverhohlener es wird, umso sicherer werden die Leute aufwachen.
So ist es.
Rom ändert sich also nie. Ihre Prinzipien haben sich nicht im Mindesten geändert. Sie hat die Bresche zwischen sich und den Protestanten nicht verringert. Diese unternahmen jegliche Annäherungen, das heißt die Protestanten. Aber wofür spricht das beim gegenwärtigen Protestantismus? Das Ablehnen der biblischen Wahrheit lässt Menschen sich dem Unglauben annähern. Eine zurückfallende, sich abkehrende Kirche verringert die Distanz zwischen sich und dem Papsttum. Wenn man also hört, dass Leiter solche Dinge tun, sind sie rückfällig geworden. Was sollten wir also tun?
Für sie beten.
Für sie beten. Das ist alles, was man für sie tun kann. Verlasse ich wegen ihnen die Kirche?
Nein.
Nein, weil diese Kirche nicht hierarchisch von oben nach unten strukturiert ist, sondern von unten nach oben, sodass deren Abfall nicht zu meinem Abfall wird. Ich habe keinen gemeinschaftlichen Abfall nur wegen bestimmter Einzelpersonen innerhalb der Kirche. Mein Appell wäre also, bleibt in der Kirche. Das sind die Übrigen. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Johannes 6, Abvers 67. Als sie mit gegenwärtiger Wahrheit konfrontiert wurden. Wollt ihr nicht auch weggehen? Denn als sie die gegenwärtige Wahrheit hörten, drehten sie sich um und gingen weg. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist unsere Einstellung. Welche andere Kirche predigt die Drei-Engels-Botschaft, Martin?
Keine.
Welche andere Kirche ist auf der ganzen Welt vertreten?
Das ist eine wichtige Sache. Denn wenn du dich von dieser Gemeinde der Übrigen abspaltest, wirst du nicht diese Stimme haben, um alle zu erreichen.
Es gibt ein Lied, in dem es heißt, auch wenn das Falsche oft zu stark aussieht, ist Gott immer noch am Ruder. Die Kirche der Sieben-Tags-Adventisten ist nicht Babylon. Diejenigen, die versichern, dass die Gemeinden der Sieben-Tags-Adventisten Babylon oder irgendein Teil Babylons ausmachen, sollten lieber zu Hause bleiben. Sie sollten innehalten und bedenken, welche Botschaft zu dieser Zeit verkündigt werden soll. Gegenwärtige Wahrheit. Anstatt mit göttlichen Helfern zusammenzuarbeiten, um ein Volk darauf vorzubereiten, am Tag des Herrn zu bestehen, haben sie ihren Standpunkt bei dem bezogen, der Verkläger der Brüder ist und der sie Tag und Nacht vor Gott verklagt. Satanische Kräfte von unten wurden bewegt und haben Menschen dazu inspiriert, sich in einer Verschwörung des Bösen zu vereinen, um Gottes Volk zu verwirren, zu bedrängen und ihnen großen Kummer zu bereiten. Die ganze Welt soll zur Feindschaft gegen Siebenten-Tags-Adventisten aufgestachelt werden, weil sie dem Papsttum keine Ehrerbietung erweisen, indem sie den Sonntag halten. Oh Martin, lass mich da innehalten. Siebenten-Tags-Adventisten erweisen dem Papsttum keine Ehrerbietung. Können also jene, die in unseren Reihen dem Papsttum Ehrerbietung erweisen, in diesem Stadium Siebentagsadventisten genannt werden?
Nein.
Nein, sie sind keine Siebentagsadventisten. Das legt diese Sache auch bei. Indem sie den Sonntag halten, diese Einrichtung der antichristlichen Macht. Es ist die Absicht Satans, dafür zu sorgen, dass sie von der Erde ausgelöscht werden, sodass seine Herrschaft über die Welt nicht angefochtet werden kann. Also innerhalb dieser Kirche gibt es Siebentagsadventisten.
Oh ja.
Es gibt nur eine Kirche auf der Welt, die in der Bresche steht, die Mauer wieder aufrichtet und die Trümmer der Vorzeit wieder aufbaut. Für jeden Menschen, der die Aufmerksamkeit der Welt und andere Kirchen auf diese Welt lenkt, indem er sie als Babylon anprangert, gilt, dass er ein Werk tut, das in Einklang mit dem Verkläger der Brüder steht. Die ganze Welt ist mit Hass gegen jene erfüllt, die die bindenden Ansprüche des göttlichen Gesetzes verkündigen. Und die Kirche, die Jehova treu ist, darf sich nicht in gewöhnliche Konflikte einlassen, die auch nur irgendeine Vorstellung davon haben, was Krieg bedeutet, während ihre Waffen nicht gegen die kämpfenden Gemeinde wenden, sondern werden mit all ihren Kräften zusammen mit Gottes Volk gegen die Verschwörung des Bösen ringen. Ich kann also nicht die ganze Kirche als böse anprangern. Aber wenn ich irgendwo Böses vorfinde, muss ich dann nicht meine Stimme wie eine Posaune erschallen lassen und dem Haus Jakob seine Sünden verkünden. Das sagt die Bibel.
Und im Leib hast du die Autorität, das zu tun.
Es ist leicht, das zu zitieren und zu sagen, also du darfst die Kirche überhaupt nicht angreifen.
Ganz
Was
genau.
machte Jeremia? Schrieb er ihnen Briefe und sprach davon? Wie behandelte man ihn?
Nicht sehr freundlich.
Nicht sehr nett. Wir haben also die Pflicht, dem Haus Jakob seine Sünden zu verkünden.
Ja.
Aber wir haben kein Recht, den ganzen Leib Babylon zu nennen. Wir haben kein Recht, das zu tun. Die christliche Welt wird lernen, was römischer Katholizismus wirklich bedeutet, wenn es zu spät, der Falle zu entkommen. Martin, wenn ich sehe, wie diese Leute Schulter an Schulter zusammenkommen, ist es, wie wenn eine Maus an einer Falle herumnestelt. Ich möchte ihnen sagen, kommt heraus, geht da weg, rennt um euer Leben. Sie nimmt in Stillen an Macht zu. Ihre Lehren üben ihren Einfluss in Gerichtshöfen, in den Kirchen und in den Herzen der Menschen aus. Sehen wir, wie das geschieht?
Ja.
Im ganzen Land türmt sie ihre erhabenen und massiven Gebäude auf, in deren geheimen Untiefen sich die Verfolgungen der Vergangenheit wiederholen werden. Verstohlen und ohne Argwohn zu erregen, ist sie dabei, ihre Kräfte zu stärken, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, wenn die Zeit für sie gekommen ist, zuzuschlagen. Alles, was sie sich wünscht, ist eine günstige Ausgangsstellung. Und das soll ihr bald gegeben werden. In naher Zukunft werden wir sehen und fühlen, was die Absicht des römischen Moments ist. Jeder, der dem Wort Gottes gehorcht und ihm glaubt, wird dadurch Verwürfe und Verfolgung auf sich ziehen. Springt Rom auf den medizinischen Zug auf, als rechten Arm ihrer Macht?
Es ist dabei die treibende Kraft hinter den Kulissen.
Und die Mäuse, die an diesem Käse schnuppern und denken, dass er ein leckerer Happen ist, werden herausfinden, dass ihre Nasen sehr bald in der Falle stecken können. Unter dem Strich bedeutet das, dass Babylonier unter uns sind. Babylonische Lehren werden als leckerer Wein verkauft. Aber es gibt einen Überrest, der die Drei-Engels-Botschaft glaubt, die gegenwärtige Wahrheit liebt und auch bereit ist, sie zu predigen. Koste es, was es wolle. Würdest du dem beipflichten?
Ich möchte Teil davon sein. Und ich denke, dass wir dafür einstehen müssen.
Lass uns deshalb aufrecht stehen. Und wenn es da oben Leute gibt, die nicht die gleiche Weltanschauung haben, sollte ich das nicht zu meinem Problem machen. Das ist ihr Problem.
Und Gottes Problem.
Wir sind in dieser Kirche, weil sie die gegenwärtige Wahrheit verkündigt. Und solange es dafür Odem gibt und solange es Menschen gibt, die glauben, dass das gegenwärtige Wahrheit ist, bleibt das die Gemeinde der Übrigen.
Amen.
Möge Gott uns segnen und möge Gott diese Kirche segnen. Und möge Gott dieses Verlangen erwecken. Doch der Welt die gegenwärtige Wahrheit mitzuteilen. Koste es, was es wolle. Auch wenn es Kosten von innerhalb sein sollten. Wir haben mehr von innen zu fürchten als von außen. Aber das sollte uns nicht abschrecken. Das macht diese Kirche nicht zu Babylon. Das sind die letzten übrigen mit der letzten Botschaft an die Welt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir leben in so bewegten Zeiten. Und die Kirche befindet sich in einem solchen Aufruhr. Es hat den Anschein, dass sie kippt und fällt. Aber das wird sie nicht, weil sie eine letzte Botschaft zu bringen hat. Und hinter dieser Botschaft steht der Gott des Universums und Abermillionen von Engeln. Öffne die Augen, dass wir doch die himmlischen Herrscher Gottes hinter dieser Botschaft sehen. Und hilf uns, diese Botschaft doch mit einer Macht zu verkündigen, sodass es diese Welt erschüttert. Möge es zu einem lauten Ruf anschwellen und mögen doch viele es annehmen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.